HR-Info. Himmel und Erde.
Heute mit Lothar Bauer-Ochse. Einen schönen Sonntag wünsche ich Ihnen. Freiheit und Unabhängigkeit, das ist ja ein großer Menschheitstraum. In den USA wird heute am 4. Juli die Unabhängigkeit groß gefeiert. Und in diesem Jahr werden dabei auch sicher die neu gewonnenen Freiheiten in der Pandemie gefeiert. Aber wie weit kann oder soll dieses Streben nach Unabhängigkeit eigentlich gehen? Wer nur auf dem eigenen Weg unterwegs ist, verliert vielleicht irgendwann die anderen aus dem Blick. Unabhängigkeit und Bindung, das sind zwei Pole, zwischen denen sich das Leben bewegt. Und darum dreht sich unser Himmel und Erde Sonntagsthema heute. Zunächst aber noch ein Blick auf aktuelle Vorgänge in Religion und Kirche in dieser Woche. Eigentlich waren die katholischen Bischöfe recht zufrieden und überzeugt gewesen, als sie im vergangenen Jahr präsentierten, auf welchem Wege Betroffene von sexuellem Missbrauch Zahlungen zur Anerkennung erlittenen Leids erhalten sollen. Eine unabhängige Kommission mit Entscheidungsbefugnis im Einzelfall. Seit Anfang des Jahres läuft nun dieses Verfahren, aber die Betroffenen sind unzufrieden. In dieser Woche haben Missbrauchsbetroffene in einem offenen Brief an die Bischöfe und Generalvikare in den 27 Bistümern Kritik geübt und darum gebeten, das aktuelle Verfahren zu stoppen. Barbara Schneider.
Intransparent, ungerecht und zu langsam sei die Arbeit der unabhängigen Kommission für Anerkennungsleistungen. So kritisieren Betroffene die Missbrauchsaufarbeitung innerhalb der katholischen Kirche. Nach einem halben Jahr seien lediglich 11% aller Anträge überhaupt bearbeitet worden, sagt Patrick Bauer, Mitglied im Betroffenenbeirat der Deutschen Bischofskonferenz. Seinen Angaben zufolge sind inzwischen rund 1.400 Anträge bei der Kommission eingegangen.
Wir bekommen Beschwerden über die Dauer, wir bekommen Beschwerden darüber, dass das Ganze empathielos verläuft und wir bekommen natürlich auch Beschwerden über die Höhe der Bescheide.
In dem offenen Brief an alle deutschen Bischöfe warnen Betroffene jetzt vor einer Retraumatisierung und enormen Belastung für die Opfer. Die Kritik bezieht sich auch auf die Höhe der sogenannten Anerkennungsleistungen. In einem Fall von 200-fachen schweren Missbrauchs etwa erhielt der Betroffene 10.000 Euro. Das Versprechen, sich an der oberen Grenze der staatlichen Rechtsprechung zu orientieren, werde nicht eingehalten, heißt es in dem Brief. Die Betroffenen fordern daher, das Verfahren zur Anerkennung des Leides sofort zu verändern und zu beschleunigen.
Inzwischen hat die unabhängige Kommission für Anerkennungsleistung reagiert auf die Kritik. Tatsächlich soll das Verfahren beschleunigt werden. In der Anlaufzeit der vergangenen Monate hätten die Entscheidungen zu lange gedauert, heißt es. Inzwischen seien aber wichtige Weichenstellungen erfolgt, wodurch die Bearbeitungszeiten deutlich verkürzt wurden. Die Vorsitzende der Kommission wies allerdings die Kritik an den geringen Summen zurück. Die Kommission orientiere sich an Größenordnungen, wie sie im staatlichen Bereich üblich seien. Das politische Berlin hatte in dieser Woche hohen Besuch aus dem Vatikan. Kardinalstaatssekretär Pietro Parolin war 3 Tage lang zu Gast. Er ist der zweite Mann hinter dem Papst. Anlass für den Besuch war ein Jubiläum, eines, das allerdings pandemiebedingt mit einem Jahr Verspätung gefeiert wurde. Seit 100 Jahren gibt es diplomatische Beziehungen zwischen Deutschland und dem Heiligen Stuhl.
Bischof Georg Betzing, Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz, umreißt die Bedeutung der Beziehungen.
100 Jahre apostolische Nunziatur, das ist vor allem ja die Beziehungen zwischen dem Vatikanstaat und der Bundesrepublik Deutschland werden gefeiert. Kardinalstaatssekretär hat die Bundeskanzlerin getroffen, hat den Bundespräsidenten getroffen. Aber natürlich ist das sozusagen ja die Delegation des Papstes hier in Deutschland. Und ein Nuntius hat immer eine große Bedeutung, weil er einfach ja auch berichtet über die Situation einer Ortskirche in einem Land nach Rom, um so die Verbindung zur Weltkirche zu halten.
Ein Höhepunkt des Hochfestes in Kreuzberg war die Predigt, die der Gast aus Rom auf Italienisch begann.
Cari fratelli e sorelle, sono molto lieto di celebrare con voi la solennità dei santi apostoli Pietro e Paolo.
In seiner Predigt, deren deutsche Übersetzung ein Mitglied der Nunziatur verlas, betonte Kardinal Parolin die Einheit der katholischen Kirche, auf die es sich wieder zu besinnen gelte. Wohl mit Blick auf jüngste Differenzen zwischen der Deutschen Bischofskonferenz und dem Vatikan zitierte der engste Mitarbeiter von Papst Franziskus unter dem Begriff Primat der Gnade aus dessen diesjähriger Pfingstpredigt.
Wenn wir unseren Projekten, unseren Strukturen und unseren Reformplänen den Vorrang geben, verfallen wir in einen Funktionalismus, in ein Leistungsdenken, in eine reine Horizontalität, und so werden wir keine Früchte bringen.
Damit spielte er offensichtlich auf den Reformprozess Synodaler Weg der katholischen Kirche in Deutschland an, der von Rom kritisch beobachtet wird. Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Georg Betzing.
Da ist ganz besonders der Synodale Weg ja ein Lösungsversuch, den wir gemeinsam mit den Gläubigen, die Bischöfe und die Gläubigen zusammen angehen wollen. Das ist in der Weltkirche etwas Besonderes. Das gibt es in dieser Weise nicht an vielen Orten. Mein Anliegen ist einfach zu erzählen, zu berichten, was wir tun, um die Kirche hierzulande in dieser Krisenzeit noch einmal zu fangen und nach vorne zu bringen.
Zum Auftakt seines Besuches in Berlin war der Vertreter des Vatikans bereits mit Bundespräsident Steinmeier und Bundeskanzlerin Merkel zusammengekommen. Dabei habe Steinmeier die gegenwärtige Situation der katholischen Kirche angesprochen und mit Blick auf die Debatte zum Umgang mit Missbrauchsfällen Sorge um den wachsenden Vertrauensverlust der Gläubigen geäußert.
Politische Gespräche und Kirchendiplomatie. Der vatikanische Kardinalstaatssekretär Pietro Parolin war in dieser Woche zu Besuch in Berlin. Unsere Reporterin Sigrid Hoff berichtete. Es ist wieder soweit. Kurz vor den Sommerferien, Land auf, Land ab, bekommen hessenweit die Abiturientinnen und Abiturienten in diesen Tagen ihre Zeugnisse. Und das läuft pandemiebedingt meist etwas weniger festlich ab als in den vergangenen Jahren. Etwas ganz Besonderes war allerdings in dieser Woche die Abi-Feier an der Lichtigfeld-Schule in Frankfurt. Sie ist die einzige jüdische Schule in Hessen und an dieser Schule gibt es jetzt zum ersten Mal einen Abiturjahrgang, zum ersten Mal seit 1939.
Gut 100 Gäste durften im großen Saal des Ignaz-Bubis-Gemeindezentrums mit dabei sein. Der Saal festlich geschmückt mit Luftballons und alle hatten sich in Schale geworfen. Besonders die 10 Abiturientinnen und der eine Abiturient. Ja, der Jahrgang ist klein, besteht nur aus 10 jungen Frauen und einem Mann. Trotzdem ändert das nichts daran. Die 11 haben mit ihrem Abi-Zeugnis in der Hand Geschichte geschrieben. Denn hier hat gerade der erste Jahrgang einer jüdischen Schule in Hessen seit 82 Jahren die Hochschulreife erreicht. Das ist bedeutend, wissen auch Jessica und Mascha.
Ja, also uns war schon von Anfang an bewusst, dass wir der erste Abi-Jahrgang sind seit 1939 und dass wir so viel Unterstützung bekommen. Und das war natürlich sehr schön.
Eine große Ehre auf jeden Fall. Und man merkt wirklich, dass dieser Moment sehr bedeutend ist. Man ist wirklich stolz auf sich, dass man die Ehre bekommt, Erster zu sein.
Nur in Berlin und Hamburg gibt es sonst noch das Abitur an jüdischen Schulen. Die Lichtigfeld-Schule sticht also heraus und will damit an alte Traditionen anknüpfen. Die Vorgängerschule des Philanthropien, das bis 1942 bestand, war einst die größte jüdische Schule in Deutschland und wurde schon 1804 gegründet. Zurück zu den Wurzeln erklärt Schulleiterin Noga Hartmann den Schritt jetzt.
Das, was vernichtet wurde, wird wieder eingerichtet und mit voller Pracht, wie man es hier sieht.
Den Schrecken der Shoah kann man nicht wieder gut machen. Da sind sich an diesem Tag alle einig. Aber man kann jüdisches Leben möglich machen, es schützen. Das will auch Kultusminister Alexander Lorz, der eigens gekommen war, um den frisch gebackenen Abiturientinnen und dem Abiturienten zu gratulieren. Denn auch für den Minister ist das bedeutend.
Jetzt haben wir 80 Jahre gebraucht, um wieder eine durchgängige Beschulung, jüdisches Schulleben von der Eingangsstufe bis zur Abiturprüfung in Frankfurt möglich zu machen. Da sieht man, wie lange es braucht, um einen solchen Schaden, ja, man kann ihn gar nicht wieder gut machen, aber doch wieder eben zu zeigen, dass jüdisches Leben, jüdisches Bildungsleben in Frankfurt präsent ist. Und das ist ein großer Moment für die jüdische Gemeinde, für die Stadt, aber natürlich auch für das Land Hessen. Und deswegen freue ich mich, hier zu sein.
Noch so eine Besonderheit der Lichtigfeld-Schule, die Alexander Lorz fast schon im Nebensatz erwähnt. Hier können Kinder von der ersten Klasse bis zum Abitur miteinander größer erwachsen werden. Unter der Aufsicht von Schulleiterin Noga Hartmann.
Ich bin vor knapp 7 Jahren aus Berlin nach Frankfurt gekommen. Unter anderem, um diesen Tag zu erleben. Und er ist heute gekommen. Ich bin traurig, dass Sie die Schule verlassen, weil es ein besonderer Jahrgang war. Aber Sie müssen auch erwachsen werden und man muss Sie gehen lassen.
Aber sie freut sich auch für die 11.
Sie sind bereit und wir wissen, Sie werden alles erreichen, was Sie wollen.
Ein besonderer Abi-Jahrgang. An der jüdischen Lichtigfeld-Schule in Frankfurt wurden erstmals wieder seit 1939 Abi-Zeugnisse verteilt. Anne-Kathrin Hochstrat hat die besondere Stimmung dieses Abends für uns eingefangen.
HR Info. Himmel und Erde.
Der heutige 4. Juli, der steht in den USA gleichsam für das Thema Unabhängigkeit. Und in diesem Jahr besonders, wie hierzulande feiern viele die neuen Freiheiten in der Pandemie. Unabhängigkeit, das ist ja ein uralter Menschheitstraum, aber nur allein kann und will auch kaum einer leben. Das Leben also zwischen Unabhängigkeit und Bindung. Darum geht es heute im Himmel und Erde Sonntagsthema. Neue Unabhängigkeit, das verspricht vielen zurzeit der zweite Peaks. Vollständig geimpft, das ist das Tor zu neuen Freiheiten. Worauf sich die Menschen dabei am meisten freuen, das hat für uns Vaya Stavrianos erkundet.
Also es war eine große Erleichterung, was ich so eigentlich gar nicht erwartet hatte. Aber es war plötzlich ganz toll, hat eine andere Sicherheit gegeben. Aber dieses Gewohnheitsmoment, sich zurückzuhalten und vorsichtig zu sein, hat sich erhalten.
Ich war vorher auch schon froh gewesen, also dass ich mich nicht angesteckt habe und etc. Ich habe keine Nebenwirkungen gehabt, gar nicht, beide Male nicht. Und was heißt erleichtert? Also erleichtert kann man auch nicht sagen. Es ist halt, bin der Meinung, wir sind noch lange nicht durch und wir sollten aufpassen.
Ja, eine Reise zur Taufe unseres Enkels nach Georgien, die wäre ja ohne die Impfung gar nicht möglich gewesen. Das steht an. Ja, war ein tolles Erlebnis, als wir zum ersten Mal wieder in einem Restaurant draußen gesessen haben.
Wir freuen uns sehr, die doppelte Impfung schon zu haben, auf jeden Fall. Es gibt einem erstmal subjektiv ein besseres Gefühl, ganz klar. Wir halten uns natürlich trotzdem an die Abstandsregeln und an die Masken etc. Aber es gibt einem trotzdem ein gutes Gefühl. Es ist so ein bisschen, die Angst ist ein bisschen weg.
Wir haben unsere Mütter jetzt wieder besucht. Die haben wir wegen Corona lange Zeit nicht besuchen können. Und jetzt endlich war es wieder möglich. Und das war sehr schön, auch die Familie wiedersehen zu können.
Neue Freiheiten nach dem zweiten Peaks. Die Sehnsucht nach Unabhängigkeit. Unser Himmel und Erde Sonntagsthema heute. Aber die Pandemie hat ja nicht nur die Einschränkung von Freiheiten mit sich gebracht. Viele Arbeitnehmer haben ihren Job seit Monaten im Homeoffice gemacht und mancher hat dabei auch eine neue Unabhängigkeit zu schätzen gelernt. Seit dieser Woche ist die strenge Pflicht zum Homeoffice aufgehoben. Manche überlegen sich, ob sie jetzt wieder regelmäßig ins Büro gehen. Manch einer möchte die neu gewonnene Unabhängigkeit aber gar nicht aufgeben.
Eine junge Frau macht gerade Pause in der Frankfurter Innenstadt. Sie ist einen Tag in der Woche im Büro, die übrigen vier arbeitet sie von zu Hause aus.
Ich denke, die Arbeitszeiten werden länger im Homeoffice, aber auf jeden Fall würde ich sagen, ein positiver Aspekt ist, dass man sich direkt an den Schreibtisch setzen kann und mehr Zeit am Tag hat, der nicht für Fahrtwege drauf geht.
Und das bringe schon mehr Unabhängigkeit. Gerade in einer Pendlerregion wie dem Rhein-Main-Gebiet verbringen viele Menschen täglich ein, zwei, teilweise bis zu 3 Stunden im Auto oder in Bus und Bahn, um ins Büro zu kommen und wieder zurück. Und das fällt im Homeoffice weg.
Man kann flexibel sein, man kann sich die Arbeitszeiten besser einteilen, man hat keine Anfahrtswege.
Man spart sich natürlich die Anreise zur Arbeit.
Macht schon Sinn, da die Anfahrt ins Büro auch viel Zeit zieht.
Ja, man kann natürlich den Alltag flexibler gestalten, Familie und Beruf ist leichter unter einen Hut zu bringen. Von daher ist das schon ein Stück Freiheit.
Klar ist man frei in der Zeiteinteilung, weniger Pendelzeit, aber mit der ganzen Familie unter einem Dach ist es natürlich auch andererseits einschränkend.
Er geht schon seit Wochen wieder ins Büro. Seine Unabhängigkeit. Ein Mann im grauen Anzug kommt vorbei. Auf dem Kopf ein grauer Hut. Er ist Chef von 35 Beschäftigten. Ihm ist bewusst, dass viele das Homeoffice wegen der großen und kleinen Unabhängigkeiten schätzen. Aber nicht jeder könne damit auch umgehen.
Der soziale Bereich der Arbeitswelt fehlt, ja, das ist nicht zu unterschätzen. Und ich habe da schon festgestellt, dass einige Kollegen dann auch nach Monaten des Alleinseins zu Hause auch wunderlich werden.
Und so empfindet längst nicht jeder das Homeoffice als Freiheit oder Unabhängigkeit.
Nee, das Gegenteil ist der Fall. Ich habe 3 Kinder und zu Hause hat man immer irgendwas anderes, was man vielleicht auch machen kann. Die Ablenkung im Büro ist einfach, für mich ist es viel besser im Büro. Ja? Also 1000-mal besser. Kein Vergleich.
Ein Mann kommt aus einem Lebensmittelgeschäft, beladen mit 2 vollgepackten Tüten, im Schlepptau 2 kleine Kinder. Eigentlich schätzt er die Unabhängigkeit im Homeoffice. Eben in der Mittagspause mal einkaufen, die eigene Kaffeemaschine immer in Griffweite.
Also wenn man das Schönste der Welten verbinden könnte, dann hat man Homeoffice und die Kinder sind in der Betreuung. Aber das ist aktuell nicht der Fall. Das ist schon sehr, sehr herausfordernd. Ich hoffe mal, in der Nach-Corona-Zeit werden wir vielleicht die Flexibilität beibehalten, aber dann nicht mehr unter Zwang, sondern mit mehr Freiheit, um die wirklich die Möglichkeiten ausnutzen zu können.
zwiespältige Erfahrung im Homeoffice. Für manche ist es verbunden mit neuen Freiheiten und mehr Unabhängigkeit. Manch einer sehnt sich aber auch nach mehr Konzentration und Ruhe im Büro. Lars Hofmann hat sich für uns umgehört. Die Sehnsucht nach Unabhängigkeit ist unser Himmel- und Erde-Sonntagsthema heute am 4. Juli, dem US-amerikanischen Unabhängigkeitstag. Es ist ja etwas Wunderbares, frei zu sein, unabhängig, ungebunden, einfach losziehen zu können, auf ganz eigenen Wegen laufen. Andererseits, keiner lebt nur ganz für sich allein. Wir sind ja immer in Beziehung. Und Beziehungen bedeuten Bindung, weniger Unabhängigkeit. Über ein Leben zwischen Unabhängigkeit und Bindung hat mein Kollege Klaus Hofmeister gesprochen mit dem Offenbacher Psychotherapeuten Werner Gross.
Herr Gross, was steckt denn psychologisch hinter diesem urtümlichen, diesem starken Wunsch nach Unabhängigkeit?
Na, es ist der uralte Wunsch nach Freiheit, dass ich mein Leben selbst in der Hand habe, dass ich das selbst gestalten kann. Ich kann selbst entscheiden, was ich tun will. Ich löse mich, wenn man so will, aus der kindlichen Abhängigkeit und Unmündigkeit und habe die Entscheidungs- und Handlungsfreiheit. Also ich verwirkliche das, was in mir angelegt ist und was mich zufrieden macht, könnte man sagen. Individuation nennen das die analytischen Psychologen.
Der Gegenbegriff zu Unabhängigkeit ist ja Bindung. Irgendwann wird es dann ja auch Zeit, sich zu binden, etwa an einen bestimmten Beruf nach der Ausbildung oder an einen bestimmten Menschen. Ist das heute für uns schwieriger geworden, uns zu binden?
Da haben Sie recht. Also ich denke, es wird für viele immer schwieriger bleiben, sich zu binden. Also wir haben, ich denke, zu viele Wahlmöglichkeiten. Diesen alten Spruch kennen Sie wahrscheinlich auch. Drum prüfe, wer sich ewig bindet, ob sich nicht noch was Besseres findet. Also so der, wenn Sie mal angucken, Tinder oder Lebensabschnittspartner, diese Patchwork-Identitäten, diese unterschiedlichen Jobs und Berufe, die wir im Laufe unseres Lebens ausüben, es geht alle in die gleiche Richtung. Also das hat mit unserer Identität zu tun, aber auch mit dieser Bindungsunsicherheit. Und ich denke, es zeigt sich eigentlich der alte Konflikt zwischen Freiheit und Sicherheit. Also Bindung gibt Sicherheit, gibt Geborgenheit und Verlässlichkeit. Und ich denke, es ist ein Stück Lebenskunst, diese beiden Seiten, Freiheit und Sicherheit, irgendwie ins Gleichgewicht, in die Balance zu bringen.
Ja, das ist genau das Stichwort. Wenn man in einer festen Beziehung lebt, also in einer Beziehung, wie man so schön sagt, gebunden ist, sollte man sich dann gegenseitig auch noch ein Stück Unabhängigkeit gewähren?
Das ist auf jeden Fall nötig. Sonst wird die Beziehung zum Gefängnis und die Liebe verendet, wenn man so sagen wird, in der Beziehungskiste. Also in guten Beziehungen hat jeder seinen eigenen Bereich und er oder sie entscheidet darüber, was der Partner auch wissen soll und was man mit dem teilt. Und jeder, denke ich, sollte die Möglichkeit haben, sich selbst zu entwickeln, halt seine eigene Individuation voranzutreiben und herauszufinden letzten Endes, was sich in mir verwirklichen will, was ich gut finde, was mir Spaß macht und was mir gut tut. Auch unabhängig von dem Partner oder der Partnerin. Ich denke, man muss nicht alles gemeinsam machen.
Gehen wir das doch mal ein bisschen konkreter an, Herr Gross. Wie sieht das konkret aus, diese Unabhängigkeit, die man sich gegenseitig gewährt zum Beispiel?
Also man kann zum Beispiel sagen, ich fahre mal alleine in Urlaub, das ist oft hilfreich, weil dann merkt man auch, was man an dem anderen hat, also was einem am meisten fehlt, wenn der andere nicht da ist. Also ob man sich zum Beispiel danach sehnt, irgendwie Erlebnisse auszutauschen und gern wieder nach Hause kommt, aber auch ein eigener Freundschaftskreis, dass jeder für sich einen eigenen Kreis hat, ist sinnvoll. Ich denke, man muss nicht alles miteinander teilen und muss auch nicht alles immer gemeinsam machen. Also, dass nicht alles im symbiotischen Beziehungsbrei untergeht, das ist schon eine Problematik, weil es braucht eine gewisse Spannung in der Beziehung und die entsteht nur, wenn jeder auch sein Ding machen kann und ganz unabhängig von dem anderen.
Es ist ja so, dass man Sätze hört, wie zum Beispiel in einer Partnerschaft, ich kann ohne dich nicht lieben, das klingt, ich kann ohne dich nicht leben. Das klingt im ersten Moment wie ein ja sehr tiefgehender Liebesbeweis, aber wirft man mit so einem Satz nicht auch untergründig doch auch Fesseln aus?
Naja, ich meine, das ist so eine Frage, ob man das als dramatische italienische Oper versteht oder ob man es ernst nimmt. Also wenn man die eigentliche Botschaft, die da drin steckt, sich mal anguckt, heißt es ja, mein Leben ohne dich ist nicht mehr lebenswert. Du fehlst mir so sehr, dass das nicht so auf die Schnelle von jemand anderem ersetzt werden kann. Und ich denke, es wird dann zur Fessel, wenn damit eine verdeckte Drohung verbunden ist. Also im schlimmsten Fall eine Drohung mit Selbstmord. Also bei den alten Hindus, im alten Inden, sagt man zumindest, zumindest. Da soll es ja so weit gegangen sein, dass, wenn der Mann gestorben ist, man die Frau gleich lebendig mitverbrannt hat. Ich doch hoffe nicht, dass wir in so eine Richtung laufen.
Es gibt dann ja in der Paarbeziehung auch noch diese berühmte Symbiose, von der man immer viel hört. Keiner von beiden scheint sein Stück Unabhängigkeit zu brauchen oder leben zu wollen. Wie ist Ihre Einschätzung? Kann sowas gut gehen?
Na, ich denke, in der Phase der Verliebtheit kennen das die meisten Leute. Man weiß genau, wie der andere fühlt, was er will, was ihm gut tut. Ich denke, man reagiert da eher intuitiv so, als wäre das Paar eigentlich eine einzelne Person. Das ist so wie so ein Stück ein emotionales Feuerwerk oder ein Strohfeuer, was hell lodert, aber das hält halt nicht länger an. Denn irgendwann bricht sich die Realität der Unterschiede einfach Bahn und unterschiedliche Sichtweisen und Bedürfnisse von beiden werden einfach klarer. Also, und diese Unterschiede wollen gelebt werden. Also die Kunst ist meiner Meinung nach, aus diesem emotionalen Strohfeuer so ein Lagerfeuer zu machen, indem man sich auch langfristig wärmen kann. Und das ist genau diese Individuation, über die ich vorhin gesprochen habe, die jedem dazu verhilft, der zu werden, der man ist. Und ich denke, es ist eine Art Gesundheitskitsch, aus einem billigen Lorenroman zu glauben, dass die romantische Liebe immer im ewigen Gleichklang irgendwie passiert und tönt. Ich denke, langfristige Liebe braucht einen Zwischenraum zwischen beiden, Spannung zwischen den beiden, damit man sich selbst entwickeln kann und man auch atmen kann.
Das Leben zwischen Unabhängigkeit und Bindung. Darüber sprach Klaus Hofmeister mit dem Offenbacher Psychotherapeuten Werner Gross. Auf eigenen Wegen gehen, die Sehnsucht nach Unabhängigkeit. Das war unser Himmel und Erde Sonntagsthema heute. Macht Liebe alles neu? Vom Stückwerk zum Werkstück. Das ist der Titel eines besonderen Gottesdienstes heute Vormittag in Marburg. Er heißt Liturgy Specific Art Gottesdienst und wird in der Marburger Universitätskirche gefeiert. Ein Gottesdienst, bei der Liturgie und Kunst eine enge Verbindung eingehen. Was man sich darunter genau vorstellen kann und was Gottesdienst und Kunstbegeisterte erwartet, das hat Anna Spieß für uns erkundet.
Ein großes Mobile, das über dem Altar schwebt, puristische Formen und reduzierte Kunst. Das sind die Elemente, die die bildende Künstlerin Kyra Spieger in den Liturgy Specific Art Gottesdienst einbringen wird. Dazu Cellomusik und Gedichtlesungen. Es ist ein Gottesdienst der etwas anderen Art, erklärt Christina Bickel. Sie arbeitet am EKD-Institut für Kirchenbau und kirchliche Kunst der Gegenwart in Marburg und ist Teil des Liturgieteams.
Das Spannende an diesem Gottesdienstkonzept ist, dass es alle Sinne anspricht. Also es geht nicht wie im klassischen Gottesdienst um das Wort, sondern es spielt auch das Haptische eine große Rolle. Man sieht viel, man hört viel. Man kann sagen, der Gottesdienst ist eigentlich ein stimmiges Gesamtkunstwerk.
Künstlerin und Liturg sollen im Gottesdienst spontan aufeinander eingehen. Dadurch soll der Kirchraum neu wahrgenommen werden. Und auch klassische Bibelstellen erscheinen vielleicht nochmal in einem anderen Licht. Kyra Spieker hat zum Beispiel Erfahrungen mit Ton und Keramik und damit die Pfarrerin zu einer Predigt über das Töpfergleichnis inspiriert. Auf dem Altar wird aber auch live im Gottesdienst ein Kunstwerk aus zersplitterten Teilen entstehen.
Die Formteile setze ich zu einer ganz schlichten und zusammengefalteten Form zusammen, als eine kleine Zeichenhandlung, wo mir eben auch alle Besucher und Besucherinnen zuschauen.
Parallel zum Gottesdienst gibt es eine Online-Ausstellung und ein Lyrikprojekt. Hier sind die verschiedenen Kunstwerke von Kyra Spieker zu sehen. Außerdem haben Studierende und PfarrerInnen der Universitätskirche Gedichte geschrieben. Das klingt dann zum Beispiel so.
Zwischenraum, sanfte Wellenkraft in schimmerndem Königsblau, Sog ins Geheimnis, vollkommene Form, leicht schwingende Bewegtheit, fließende Mitte.
Die Ausstellung kann man sich bis Ende August in der Universitätskirche in Marburg anschauen oder bis Ende Oktober digital. Zu finden ist sie auf der Internetseite des EKD-Instituts für Kirchenbau. Da gibt es auch einen Livestream zum Gottesdienst, wenn man nicht extra nach Marburg kommen kann.
HR-Inforeporterin Anna Spieß mit Informationen zum Liturgy Specific Art Gottesdienst. Heute in Marburg und im Netz. Und das war die Sendung Himmel und Erde in HR Info. Alle Beiträge und Gespräche können Sie nachhören. Sie finden den Himmel und Erde Podcast bei uns im Netz bei hrinforadio.de. Mein Name ist Lothar Bauer-Ochse. Tschüss, genießen Sie den Sonntag.